Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, Herr.
Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes zu sich und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie. Und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemanden von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ja, der Höhepunkt dieser Schau auf dem Berg der Verklärung ist die Wolke, die da auftritt, und die Worte, die aus ihr kommen. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Die haben eine ziemliche Wirkung. Die Jünger fallen zu Boden und fürchten sich. Ja, man kennt ja, wenn Gott auftritt oder wenn Engel auftreten in der Bibel, dass das immer auch Furcht auslöst. Das erste Wort ist dann meistens: Fürchtet euch nicht. Als der Engel Maria besucht, um ihr die Geburt Jesu anzukündigen: Fürchte dich nicht. Man könnte versucht sein, die Reaktion der Jünger auch als diese Furcht zu empfinden, die wir haben, wenn irgendwie das Göttliche in unser Leben einbricht. Aber das ist so nicht, oder es ist nicht das Wesentliche. Denn die Wolke, um die es hier geht, ist eine leuchtende Wolke. Das kommt nur hier vor. Im Alten Testament geht es ganz oft um die Wolke, die den Zug der Israeliten durch die Wüste begleitet. Das ist eine dunkle Wolke, das ist eine dichte Wolke, es ist nie eine leuchtende Wolke. Eine leuchtende Wolke, die macht keine Angst. Wenn man in eine dichte Wolke kommt, da wird es dunkel und kalt um einen rum. Aber eine leuchtende Wolke in Palästina, das ist wahrscheinlich sehr angenehm, weil da ein bisschen Schatten, es dunkelt sich ein bisschen die Sonne ab. Es ist nicht so heiß, das ist vermutlich sehr angenehm. Und die Jünger fürchten sich auch nicht vor dieser Wolke, sondern vor dem, was sie sagt, vor dem, was die Stimme sagt, als die Jünger das hörten. Was sagt die? das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Also das dürfte eigentlich für einen Jünger Jesu, der ihn vor kurzem noch als Messias bekannt hat, als den Gesalbten Gottes, und der deswegen Jünger ist, damit er von Jesus belehrt ist, das ist jetzt eigentlich kaum der Rede wert. Das ist jetzt nicht aufregend. Dafür muss man sich nicht fürchten als Jünger. Oder doch? Wir müssen über die Geschichte rausgucken. Auf den Rahmen. Das Ende ist, erzählt niemanden von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt wird. Und beginnen tut sie so, dass Jesus die 3, 6 Tage danach mit sich nimmt auf den Berg. 6 Tage nach was? Vor 6 Tagen hat er ihnen sein Leiden angekündigt. Er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden. Er müsse getötet und am 3. Tag auferweckt werden. Und da passiert's. Petrus nimmt ihn beiseite und beginnt ihn zurechtzuweisen und sagt: Das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. Ja, das ist eine Reaktion, die, klar, das, so würden wir alle reagieren. Plötzlich kommt der Freund und sagt, er wird sterben, um Gottes Willen, bloß das nicht. Damit werden ja, tritt nicht nur, das betrifft ja uns auch selber, wir erleiden einen Verlust. Und die ganzen, ja, es sind ja vielleicht nicht nur die Pläne, die da tangiert sind, sondern es ist so das ganze Denken, in dem natürlich auch der Freund eine Rolle spielt und vorkommt. Der ist selbstverständlich da, den kann man besuchen, den trifft man, mit dem trinkt man ein Glas Wein. Vielleicht macht man mal dies, vielleicht macht man mal das jenes. Das ist so selbstverständlich. Das bricht alles ein. Das müssen doch gar keine großen Pläne sein, die man da hat, sondern die eigene Welt ist tangiert, die stimmt nimmer. Plötzlich ist alles anders. Wir lieben schon kleine Veränderungen nicht besonders. Und schon gar keine, die unsere Welt zum Einsturz bringt. Nein, das darf nicht sein. Der Veränderung, die da angekündigt wird, es ist ja nicht irgendeine, es ist eine endgültige. Sozusagen, es ist so, als der Film, der immer läuft in unserem Kopf, natürlich auch immer in die Zukunft, der wird plötzlich, wird er angehalten. Er ist zu Ende, mittendrin. Das ist auch ein Stück Begegnung mit dem eigenen Tod. Natürlich wissen wir alle, dass wir sterben werden, aber das ist ein Wissen, mit dem wir gar nichts anfangen können. Was soll man denn damit anfangen? Die Beerdigung planen oder das Testament machen? Ja, das muss schon gemacht werden, aber solange man denkt, dass der Tod noch lang weg ist, wie soll man das machen? Man weiß ja gar nicht, was man dann, wenn der näher kommt, wie man dann das alles machen und regeln will. Also wissen wir zwar, dass wir sterben, aber das Wissen spielt für unser Leben gar keine Rolle. Und dann geschieht's, dass das sozusagen über die Kante der Bühne fällt, auf der wir unser Leben leben, und diese Bühne praktisch wie unbegrenzt wirkt. Da können wir uns austoben. Das Ende, ja, ja, das ist weit weg. Da jetzt ist was anderes dran. Und plötzlich kommt es über den Jesus, den Petrus und den Jüngern ganz nah. Es steht da. Das ist absehbar. Sie machen sich auf den Weg nach Jerusalem. Das ist nicht ewig weit. Palästina ist nicht groß. Die Zeit ist schon fast um. Das darf nicht sein. Das ist es. Und Gott bestätigt es sozusagen. Die Stimme aus der Wolke bestätigt es. Ja, so ist es. Der wird sterben in Jerusalem und eure Welt wird einbrechen in Jerusalem. Nicht irgendwann. Es steht bevor. Und das fürchten sie. Aber das ist auch nicht das Ganze. Da steht nämlich nicht, sie fallen zu Boden, also so wie eine Nachricht, die einem ins Herz trifft, da sinkt man irgendwie um, das steht da auch nicht. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden. Das ist eine aktive Handlung. Sich niederwerfen. Bei der Priesterweihe liegt man mit dem Gesicht zu Boden, auch vor dem Altar. Das ist so eine Geste der Auslieferung, der Hingabe. Das soll geschehen. Und vor der Größe dessen, was da am Geschehen ist. Wie kommen Sie dazu? Es ist Teil 1 der Geschichte. Die Schau, die Sie haben. Jesus im Licht, alles erleuchtet. Zusammen mit zwei Männern, Mose und Elia, aus ganz anderen Epochen, aus anderen Orten. Da ist die Zeit und Raum sind aufgehoben. Da ist ewige Gegenwart. Im Licht. Und die drei sind da nicht irgendwie verteilt wie Kartoffelsäcke, sondern die reden miteinander. Da ist Gespräch, da ist Begegnung, da ist Beziehung. Petrus sagt, es ist gut, dass wir hier sind. Das erfüllt die tiefste Sehnsucht. Man weiß nicht so recht, was das mit den Hütten soll. Aber auf jeden Fall ist es der Versuch, irgendwie das Himmlische, das jenseits unserer Welt ist, irdisch einzufangen, zu rahmen. Wir machen was, wir bauen Hütten und dann haben wir es. Das, was eigentlich gar nicht Erfahrung sein kann, wird dadurch zur Erfahrung gemacht, von der sie dann später erzählen werden. Wir haben es ja in der Lesung gehört, berührend. 20, 30 Jahre danach den Widerhall dieses Erlebnisses im Petrusbrief zu hören. Der Tod. Doch ein Durchgang ins Licht, in ewige Gegenwart. In Kommunikation, die gelingt. Ja, damit steigen sie hinab, den Alltag. Dem sich das alles irgendwie bewähren muss. Auch in unserem Alltag. Und die Zuversicht oder die Welt, in der wir alle vermutlich lange gelebt haben, bis dann Corona kam und nach Corona die Klimakrise, die jetzt so deutlich spürbar wird, allenthalben. Der Krieg in Europa und nicht nur in Europa. Die Welt, in der ich den größten Teil meines Lebens gelebt habe, die gibt es nicht mehr. Wir leben in der Welt mit Unsicherheiten, die wir nicht kennen, noch nicht kennen, vor denen wir uns fürchten müssen. Jetzt war Hitze in Griechenland, wird es übermorgen bei uns 45 Grad. Gerade hat es in China geregnet, 750 Liter pro Quadratmeter. Wann wird es bei uns hier 500, 800, 1000 Liter regnen? Wir wissen es nicht. Wird man das überleben? Wissen wir auch nicht. Da finde ich diese Botschaft des Festes heute wirklich sehr tröstlich. Nicht nur tröstlich im Sinn von vertrösten, sondern ermutigend. Eine Ermutigung zu tun, was zu tun ist. Nüchtern, fokussiert und voller Hoffnung. Dass das Leben, das wir haben, keine Veranstaltung ist, das in dieser Welt hier rund werden muss. Es ist ja noch nie, es ist ja für Millionen und Milliarden von Menschen nie geworden. Muss es auch nicht. Es rundet sich im Licht, in ewiger Gegenwart, in versöhnter Gemeinschaft.